Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
One of the things that we saw before was that, you know,
etwas, das wir beobachtet haben, war, dass die Investoren sich immer an die klassischen Behörden gewandt haben. Vielleicht gab es auch mal Kontakt zu einer Community über einen Politiker, aber die, denen das Land gehörte, die wurden nicht mit einbezogen. Die wussten oft nicht einmal, um was für eine Investition es ging. Und die Idee ist jetzt, dass bei jeder Entscheidung über Investitionen die Landbesitzer entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht.
Sierra Leone hat eine neue Landrechtsordnung. Und das ist gut so, sagt die Juristin Eleanor Thompson. Sie berät vor Ort Dorfgemeinschaften, wenn es Konflikte gibt, um die Nutzung von Land zum Beispiel. Denn in der Vergangenheit wurden im Land die kleinen Äcker der Subsistenzbauern oft zu riesigen Einheiten zusammengefasst und einfach verpachtet an multinationale Unternehmen, die hier dann im großen Stil Landwirtschaft betrieben. Oft zu Ungunsten der Eigentümer des Landes, die dann kaum noch Eigenanbau betreiben konnten, geschweige denn davon leben konnten. Eine Praxis, die nun hoffentlich der Vergangenheit angehört, zumindest in Sierra Leone eben, denn überall sonst in Afrika ist das sogenannte Landgrabbing immer noch weit verbreitet und das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke und in Sierra Leone recherchiert hat unsere Autorin Katrin Gensler. Sie wollte wissen, was es mit den neuen Gesetzen im Land auf sich hat und ob sich nun wirklich etwas bessert.
Unterwegs in Sierra Leone in Westafrika. Gut eine Autostunde von der Stadt Makeni im Zentrum des Landes entfernt, holpert der weiße Geländewagen über die bräunlich-rote Schotterpiste. Mit im Auto sitzt John Bremer Carbo, der für die nichtstaatliche Organisation SILNORF arbeitet. Die Abkürzung steht für Sierra Leone Netzwerk für das Recht auf Nahrung. Vor einer riesigen landwirtschaftlich genutzten Fläche hält er an. Kurz vor Ende der Trockenzeit ist sie nur deshalb so grün, weil hier überall mehrere Meter lange Bewässerungssysteme stehen. John Bremer Carbo.
Is it more green? It's beautiful, of course. If we actually you are an environmentalist.
Das Grün ist wunderschön und jeden Umweltaktivisten freut das. Hier stellen Pflanzen Sauerstoff her. In unserer lokalen Sprache sagen wir aber, das ist Jebe. Jebe ist ein Gericht, anfangs erfrischend, doch dann sehr scharf. Hier ist es genauso. Die Oberfläche sieht toll aus. Doch je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr verändert sich diese Sichtweise.
Auf dem riesigen Acker wird Zuckerrohr angebaut. Das ist eine neue Entwicklung. Bis in die 2000er Jahre bauten Farmer üblicherweise auf kleinen Flächen Reis, Cassava und Gemüse für den eigenen Bedarf an. Nur Überschüsse wurden verkauft. Doch die industrialisierte Landwirtschaft rund um Makeni steht nun für eins der umstrittensten Landabkommen in der Geschichte von Sierra Leone, einstige britische Kolonie, die 1961 unabhängig wurde. 2008 pachtete die Schweizer Firma Adex Bioenergy insgesamt rund 55.000 Hektar für 50 Jahre. Mithilfe des Zuckerrohrs sollte Bioethanol für den Biotreibstoff E10 destilliert und nach Europa exportiert werden. Unterstützt wurde das Vorhaben von 8 afrikanischen und europäischen Entwicklungsbanken, darunter die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. John Bremer Carbo steigt wieder in das Auto und fährt weiter über verpachtetes Land.
Über das ganze Land hier, sogar das, auf dem die Dörfer stehen, hat das Unternehmen ein Abkommen geschlossen. Als wir das damals geprüft haben, wollten wir zumindest die Dörfer ausnehmen. Doch das gelang uns nicht, weil das Unternehmen das nicht zuließ. Wenn Menschen also hier arbeiten möchten, brauchen sie die Genehmigung des Unternehmens. Das gilt eigentlich sogar, wenn man es betreten möchte. Man wird zum Fremden auf dem eigenen Land. Sogar die Friedhöfe, für uns heilige Orte wie Wälder und Flüsse, gehören dazu. Das Unternehmen hat einfach für alles bezahlt.
Ganze Dörfer taten sich damals zusammen, um riesige Flächen zu verpachten. Das galt als lukrativ.
Dabei werden pro Hektar, die Zahlen variieren, jährlich gerade einmal zwischen 5 und 10 US-Dollar gezahlt. Ernteerträge sind um ein Vielfaches höher. Doch im Fall von Addex lag der verheerende Bürgerkrieg, bei dem rund 70.000 Menschen starben und 2,6 Millionen aus ihren Heimatdörfern vertrieben wurden, gerade einmal 6 Jahre zurück. Die Hoffnung, dass ein internationales Unternehmen Entwicklung und Arbeitsplätze bringen würde, war groß. Einer weigerte sich jedoch von Anfang an, sein Land zu verpachten, sagt John Bremer Carbo.
Das ist Herr Saidu Fuller. Er ist der Vorsitzende unserer lokalen Bauernorganisation und Verantwortlicher unseres Landwirtschaftszentrums. Er ist der Mann, der gesagt hat, ich verpachte mein Land nicht an das Unternehmen. Das lehne ich ab.
Im Dorf Mamaria angekommen, begrüßen sich die Männer. Sie kennen sich seit Jahren. Ihr gemeinsames Ziel ist, Landraub und undurchsichtige Pachtverträge nicht länger hinzunehmen. Gleichzeitig soll sich vor allem die Ernährungssicherheit der Landbevölkerung verbessern. Silnorf unterstützt Weiterbildungen für Bauern, das Anlegen von Gemüsegärten und die Anschaffung landwirtschaftlicher Geräte. Doch um all das nutzen zu können, ist erst einmal der Zugang zu Ackerland Bedingung. Für Saidu Fuller sind seine Flächen deshalb von unschätzbarem Wert.
Dieses Land dient mir und meinen Kindern schon so viele Jahre. Ich habe viele Bäume gepflanzt, die eine Ernte einbringen. Würde ich das aufgeben, würde ich alles verlieren.
Fullers Ackerland beginnt gleich hinter dem Dorf. Der hagere Mann, der ein weites schwarzes T-Shirt und eine von der Sonne ausgeblichene Hose trägt, zeigt Cashewbäume und Palmen. Aus ihren Früchten lässt sich Palmöl herstellen. Die dunkelorange Flüssigkeit darf in keinem Gericht fehlen. Ackerflächen sind vielerorts längst zum neuen grünen Gold geworden. Deswegen wollte Addex Bioenergy auch Fullers Nein nicht akzeptieren, erzählt dieser. Das Unternehmen habe mehrfach versucht, sein Land zu pachten.
Die sind sogar zu meiner Mutter gegangen, die mich überreden sollte. Sie wollten für jeden einzelnen Baum zahlen und für mich anderswo einen Garten anlegen. Als ich ihnen meinen Preis nannte, sagten sie, das ist zu teuer, ich soll weniger verlangen.
Im Dorf erhielt Saidu Fuller für seine Weigerung anfangs viel Kritik. Andere Eigentümer befürchteten, dass der Landdeal für ganz Mamaria platzt. Auch sein älterer Bruder unterzeichnete einen Pachtvertrag.
Viele fanden mein Verhalten falsch. Als sie aber merkten, dass sie plötzlich kein Land mehr hatten, änderte sich das und sie sagten, gut, dass ich mich geweigert habe. Heute können viele Menschen meine Flächen bewirtschaften und müssen dafür nicht zahlen.
Landbesitz in Sierra Leone ist kompliziert geregelt. In den Dörfern rund um die Stadt Makeni besitzen in der Regel Familien das Land zusammen. Doch die Kontrolle darüber haben die ältesten männlichen und am meisten geachteten Familienmitglieder. Zentral sind außerdem die Paramount Chiefs. Die traditionellen Herrscher stammen aus einflussreichen Familien der Region und werden von eben diesen gewählt. Das System stammt noch aus der Kolonialzeit. Sie sind die Hüter des Landes, die bei Konflikten vermitteln sollen und gelten bei großen Landdeals als entscheidend. Großunternehmen kontaktieren in aller Regel anfangs allerdings Vertreter der Regierung und bauen so Kontakte auf. Dass Unternehmen mit einzelnen Besitzern über Verträge und Konditionen verhandeln, ist unüblich. Freetown, Hauptstadt von Sierra Leone, gut 3 Autostunden von Makeni entfernt. Auch hier wurde in den vergangenen Monaten viel über Landrechte debattiert.
Land hat ein sehr hohes Konfliktpotenzial. Stabilität hängt auf längere Sicht davon ab, wie Land verwaltet wird.
Sagt Burns Labby. Er ist nationaler Koordinator von Land for Life, einer Initiative der Welthungerhilfe in 4 afrikanischen Ländern. Mehr Stabilität, Transparenz und Gerechtigkeit bei Landfragen sollen zwei neue Gesetze bringen, die das Parlament im August 2022 verabschiedet hat. Den Customary Land Rights Act und den National Land Commission Act. Sie gelten als vorbildlich für den ganzen Kontinent. Burns Labby.
So you want to have a law that actually makes sure that people.
Man will Gesetze, die sicherstellen, dass Menschen verstehen, was mit ihrem Land geschieht. Bevor andere es nutzen, sollen sie dem zustimmen. Das muss schriftlich geregelt sein. In den meisten afrikanischen Ländern ist das nicht der Fall. Oft schicken Regierungen stattdessen Soldaten oder paramilitärische Organisationen. Land wird einfach vermessen und an einen Investor gegeben. Das Resultat ist folgendes: Landbesitzer blockieren den Investor und seine Investitionen sind nicht sicher. Das führt letztendlich dazu, dass niemand mehr investieren möchte.
Dabei betonen alle, es gehe nicht darum, Investitionen zu verhindern, doch die Bevölkerung müsse von ihnen profitieren. Dafür sollen die neuen Gesetze sorgen, in denen es beispielsweise heißt, im Landwirtschaftsbereich dürfen nur noch Flächen gepachtet werden, die höchstens 15.000 Hektar groß sind. Die Laufzeit von Pachtverträgen beträgt maximal 50 Jahre. Wenn Familien Eigentümer sind, müssen künftig mindestens 60% der männlichen und weiblichen Mitglieder schriftlich zustimmen. Für Juristin Eleanor Thompson haben die Gesetzesänderungen allerdings eine viel größere Dimension. Sie arbeitet in Freetown für Namati, eine nichtstaatliche Organisation, die beispielsweise Dorfgemeinschaften in Rechtsfragen berät.
Es ist fast ein moralischer Wandel dahingehend, wie Dorfgemeinschaften und besonders Frauen ihre Rolle sehen. Es geht darum, wie sie ihre Entscheidungen treffen, welche Rechte und Macht sie haben und dass sie Investitionen zustimmen oder diese ablehnen können.
In Kombination mit dem Gender Equality and Women Empowerment Bill, den Präsident Julius Maada Bio Anfang des Jahres unterzeichnete, wird erstmals Frauen in ganz Sierra Leone Zugang zu Land gesichert, sowie ein Mitspracherecht bei Landfragen eingeräumt. Ein Meilenstein. Vielerorts durften sie bisher weder Flächen kaufen, noch konnten sie erben. Sogar Witwen, die zuvor mit ihren Männern in gemeinsam erbauten Häusern gelebt und Flächen gemeinschaftlich bewirtschaftet hatten, mussten diese verlassen. Neuer Eigentümer wurde die Familie des Mannes. Auch das ist eine Form des Landraubs. Diese Änderungen werden allen zugutekommen, ist Eleanor Thompson sicher.
Diese Aussichten sind nicht nur für Frauen spannend, sondern für alle, die den Landwirtschaftssektor kennen und wissen, welche Rolle Frauen dort spielen. Das ist wichtig für das Verdienen des Lebensunterhalts und auch für die Entwicklung des Landes.
Auf Behörden, Organisationen wie Namati, aber auch Medien kommen nun allerdings gewaltige Aufgaben zu. Die neuen Landgesetze müssen erst einmal bekannt gemacht werden. Viele haben zwar bereits davon gehört, kennen aber ihre neuen Rechte noch nicht. Dafür sind Treffen in den Dörfern nötig. Ob Landabkommen mit multinationalen Unternehmen künftig fairer ausgehandelt werden, wird sich nach dem ersten Abschluss unter dem neuen Gesetz zeigen. Im Dörfchen Romaro spielen ein paar Kinder auf der sandigen Straße. Eine Frauengruppe hat sich unter einem großen Baum versammelt. Auch Romaro liegt auf dem Land, das Adex Bioenergy einst gepachtet hat. Das Unternehmen, eine Interviewanfrage blieb unbeantwortet, hat sich hier bereits 2016 zurückgezogen. Hauptinvestor wurde 2016 die Sunbird Bioenergy Group und drei Jahre später schließlich die Browns Group aus Sri Lanka. In Romaro lebt Isatu Forna. Vor ihrem kleinen Haus sitzt die 70-Jährige auf einer Holzbank. Vier Kinder und acht Enkel hat sie. Nicht alle leben in Romaro. Ihr Mann ist Zimmermann. Neben ihr steht ein Eimer mit süßen Keksen aus Cashewnüssen. Die ganze Familie muss mit verschiedenen Jobs mithelfen, damit das Geld für die 13 Menschen jeden Monat reicht. So viele Personen leben hier unter einem Dach.
Pro Tag müssen wir für Lebensmittel etwas mehr als 4 US-Dollar bezahlen. Im Monat kommen wir so insgesamt auf umgerechnet rund 130 US-Dollar. Eine Tasse Reis kostet fast einen halben US-Dollar. Davon brauchen wir täglich 7. Auch brauche ich Geld, um die Zutaten für eine Soße zu kaufen.
Früher konnte die Familie vieles selbst anbauen. Jetzt ist sie aber, wie alle anderen in Romaro auch, darauf angewiesen, dass das Unternehmen ihr ein bisschen Land zuteilt. Ohne dessen Einverständniserklärung geschieht nichts. Was den Anbau außerdem schwierig macht, durch den ausländischen Investor sind die Preise für Arbeitskräfte gestiegen. Was gut für die einen ist, stellt Isatu Forna vor ein riesiges Problem. Sie hat nicht genug Geld, um tageweise einen Mitarbeiter zu zahlen. Die Kompensierung durch den Pachtvertrag fängt das nicht auf.
Das Unternehmen zahlt weiterhin. Ich erhalte aber pro Jahr nur 20.000 Leones. Das sind weniger als 2 US-Dollar. Hier gibt es einen Vertrag, den 2 Dörfer zusammengeschlossen haben. Zuerst wird das Geld durch diese Dörfer geteilt, dann noch einmal in den Dörfern. Was mein Mann erhält, sagt er mir nicht.
Untypisch ist das nicht. Selbst Eheleute sprechen häufig nicht über ihre Einkünfte. Dass Isatu Forna aber bisher kaum Geld erhalten hat, hängt von einer besonderen Situation ab. Sie besitzt kein eigenes Land, sondern hat stets das anderer Menschen bewirtschaftet. Daher konnte sie auch kein Geld von der Pacht beanspruchen. Sie war seit jeher darauf angewiesen, dass ihr die lokalen Besitzer einen kleinen Teil geben. Dabei will Isatu Forna nur eins.
Ich möchte wieder in der Landwirtschaft arbeiten und mir ein kleines Geschäft aufbauen. Ich habe schließlich viele Enkelkinder, die ich ernähren muss.
Sich selbst ernähren zu können, das sollte ein Grundrecht sein. Und vielleicht haben die neuen Gesetze tatsächlich das Zeug dazu, das Ruder herumzureißen in Sierra Leone, ein Land, das eigentlich reich an Bodenschätzen und Agrarflächen ist, bisher aber trotzdem nur Platz 181 von 191 im weltweiten Entwicklungsindex besetzt. Um längerfristig die Ernährungssicherheit auf dieser Erde zu garantieren, muss sich aber dringend auch international etwas ändern. Denn Landgrabbing nimmt zu. Allein zwischen den Jahren 2000 und 2020 wurden weltweit Kauf- und Pachtverträge für insgesamt 53 Millionen Hektar Land abgeschlossen. Und das Armutsrisiko, das mit diesem unstillbaren Appetit auf landwirtschaftliche Flächen verbunden ist, das muss ausgeschlossen werden für die lokale Bevölkerung. Das fordert auch die internationale Menschenrechtsorganisation FIAN, die sich für das Recht auf angemessene Nahrung einsetzt. Gertrud Falk ist hier Menschenrechtsreferentin. Frau Falk, vielleicht um erstmal die Dimension des Ganzen weltweit zu verstehen. Welche Länder sind denn von großflächigen Käufen bzw. Pachtverträgen besonders betroffen?
Das ist absolut schwer zu sagen. Die Länder, die betroffen sind, sind geografisch weit verteilt. Besonders betroffen nach unseren Kenntnissen sind in Lateinamerika beispielsweise Brasilien, Paraguay und Peru. In Afrika südlich der Sahara vor allen Dingen Kongo und Sambia. In Asien sind es Kambodscha und Philippinen. Aber auch in Europa ist beispielsweise die Ukraine betroffen, auch schon vor dem Krieg.
Und in welchen Ländern sitzen die Investoren, die dort Land pachten?
Das ist vor allen Dingen der sogenannte globale Norden, denn Landgrabbing ist ein Ausdruck von neokolonialen Strukturen. Es gibt sehr viele Geldgeber aus verschiedenen Ländern und auch Ketten von Investoren, die letztlich für das Landgrabbing verantwortlich sind oder da rein investieren und Profit daraus ziehen. Es gibt auch Fonds, die Geldanlagen sammeln von verschiedenen Geldgebern und die dann über Firmen sich unrechtmäßig Land aneignen. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass sehr, sehr viele dieser Investoren aus Europa und Nordamerika kommen.
Meist geht ja diese Kontrolle großer Agrarflächen zulasten der lokalen Bauern und auch der Agrarökologie vor Ort. In dem Feature, das wir eben gehört haben, da ging es ja vor allen Dingen um die Möglichkeit, selbst anzubauen, sich selbst zu ernähren, die eingeschränkt wurde durch diese Pachtverträge. Welche weiteren Probleme gehen denn mit dieser Art von Landnahme im großen Stil einher?
Also grundsätzlich eben verlieren die Menschen die Möglichkeit, selber Nahrungsmittel anzubauen für ihre Selbstversorgung, was sie gewohnt sind. Dazu kommt, dass auch mit der Landnahme in der Regel der Zugang zu Wasserressourcen erschwert oder auch verhindert wird. Menschen können nicht mehr an ihre Quellen heran, weil ein Zaun dazwischen ist. Oder anders auch durch den Einsatz von Pestiziden und Düngern auf großen Landflächen durch die Unternehmen werden auch diese Wassergewässer verschmutzt, sodass sie einfach nicht mehr für den Haushalt, für das Trinken geeignet sind. Darüber hinaus kann man beobachten, dass durch diese großen Landnahme eben auch die Landpreise in diesen Regionen steigen, sodass die örtliche Bevölkerung sich das ganz oft nicht mehr leisten können und damit eben auch die Nahrungsmittelpreise steigen. Wir wissen ja, es ist meistens so, dass die Unternehmen, die diese Landnahmen dort vornehmen, in der Regel nicht für die Ernährung der Menschen vor Ort produzieren. Wird ja viel angebaut, großflächig Pflanzen, die für Agrartreibstoffe genutzt werden können oder als Viehfutter hier. Soja zum Beispiel eben hier in Deutschland, auch Europa. Oder eben anderweitig die Lebensmittelindustrie im globalen Norden versorgt. Und als nächsten und wichtigen Punkt aber auch noch, dass wenn die Bevölkerung vor Ort protestiert gegen diese Diskriminierung und Zerstörung ihrer Lebensgrundlage, dass sie dann oft kriminalisiert wird, dass die Unternehmen und auch die Staaten dann mit Einschüchterung arbeiten oder auch Gewalt richtig ausüben. Wir bei FIAN, wir arbeiten genau zu diesen Themen und kennen eben auch eine Reihe Beispiele, an denen man das deutlich machen kann. Ein Beispiel ist in Uganda. Dort hat die Deutsche Neumann Kaffeegruppe aus Hamburg Land gepachtet von der Regierung, wo aber 4 Dörfer drauf standen. Sie hat das Land gepachtet für den Aufbau einer Kaffeeplantage und die ugandische Armee hat diese 4 Dörfer mit Bulldozern zerstört, hat die Menschen vertrieben, ohne ihnen irgendeine Alternative anzubieten. Und die Menschen haben damit ihre komplette Lebensgrundlage verloren. Ein zweites Beispiel ist in Sambia. Der deutsche Konzern Amatheon hat da riesige Landflächen von 40.000 Hektar sich angeeignet, um dort Soja, Maisplantagen anzulegen oder eben auch Viehzucht zu betreiben. Und die Dörfer wurden verdrängt oder komplett eingezingelt von diesen großen Ländereien, verlieren ihren Zugang zu Land und eben auch zu Wasser. Und ja, beispielsweise ein Fall auch in Lateinamerika, Brasilien, ist, dass die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe die Rentengelder, die sie verwaltet, unter anderem in Fonds in den USA investiert hat, die wiederum in Unternehmen in Brasilien investiert haben, die in der Region Matu Piba dort riesige Landflächen sich angeeignet haben, illegal angeeignet haben, wie wir wissen, und dort eben die Menschen vertrieben wurden und deren Wasser eben massiv verschmutzt ist, sodass sie es nicht mehr nutzen können. Und ich könnte noch weitere viele Fallbeispiele nennen, wo vor allen Dingen auch deutsche Akteure in solche Landvertreibungen involviert sind.
Das ist allerdings ein sehr globales, weit verzweigtes System, was dann konkret vor Ort, lokal Auswirkungen hat, aber sich gar nicht so leicht auseinanderklamüsern lässt, scheint mir. Die internationale Gemeinschaft, die hat ja nun 2 allerdings nicht verbindliche Instrumente entwickelt, um die negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen dieses Landerwerbs, die Sie auch gerade schon genannt haben, zu vermeiden. Da gibt es einmal diese Prinzipien für verantwortliche Investitionen in die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelsysteme des Ausschusses für Welternährungssicherheit. Und dann gibt es diese freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern. Was bringen denn aus Ihrer Sicht diese Instrumente?
Also sie sind erstmal inhaltlich oft sehr, sehr gut, weil auch ja viele Betroffene vor Ort, viele Vertreterinnen von Kleinbauern mitgearbeitet haben. Und sie geben Regierungen, kann man sagen, Anleitungen, wie sie ihre Agrarpolitik vor allen Dingen menschenrechtlich gestalten können und für den Nutzen von kleinbäuerlichen Gemeinden gestalten können. Sie geben auch für die Entwicklungszusammenarbeit Leitlinien und werden von den Kleinbauernorganisationen und auch der Zivilgesellschaft in den entsprechenden Ländern auch als Referenz für ihre Lobbyarbeit und für ihre Forderungen genutzt. Aber das Manko daran ist eben, dass sie nicht rechtsverbindlich sind. Und wir beobachten eben, dass sie von den Regierungen sehr beliebig und wahllos nur umgesetzt werden.
Und was müsste passieren international und auch lokal, damit dann tatsächlich die lokale Bevölkerung wirklich mehr Mitsprache bekommt und unter solchen Investitionen dann auch nicht mehr so leiden muss wie derzeit? Also wer könnte sowas überhaupt durchsetzen und welche Art von Sanktionen wären hier sinnvoll?
Ja, hier sind vor allen Dingen die Regierungen in der Verantwortung, also sowohl national dafür zu sorgen, dass die Menschenrechtspakte, zu denen sie sich meistens verpflichtet haben, tatsächlich umgesetzt werden und Vorrang haben vor Investoreninteressen. Sie sind auch verpflichtet, auf internationaler Ebene als Mitglieder der Vereinten Nationen oder anderen internationalen Organisationen, wie beispielsweise der Welthandelsorganisation, ganz klar Menschenrechte als Kriterien vor Investorenrechten durchzusetzen. Wichtige Aspekte sind da überhaupt die Transparenz herzustellen, zivilrechtliche Klagen zu ermöglichen, zu vereinfachen und auch bei Freihandelskommen, bei Außenwirtschaftsförderung ganz klar Menschenrechtsschutz vor Unternehmensinteressen zu stellen.
Wovon wird es denn jetzt abhängen, ob sich Sierra Leone, das ja offensichtlich diese freiwilligen Leitlinien tatsächlich nun umgesetzt hat und in nationales Recht umgeschrieben hat, wovon wird es abhängen, ob sich dieses Land dann tatsächlich zu einem Vorbild für Afrika auch entwickelt, auch unter der Berücksichtigung dieser Tatsache, dass es offenbar immer auch so einen Unterbietungswettbewerb gibt zwischen Ländern, was so die Standards für die Vergabe von Pachtrechten angeht?
Zunächst ist ganz wichtig, dass die Vertreterinnen von Kleinbauern, ihr Verbände, mitreden. Nicht nur wie das Gesetz umgesetzt wird, sondern auch, wie es weiterentwickelt wird. Auch da muss die Verankerung von Menschenrechten aus unserer Sicht ein ganz zentraler Aspekt sein. Und auch muss verhindert werden, dass die Strukturen, die da jetzt geschaffen werden, Landkonzentration befördern. Denn das Gesetz beispielsweise sieht für pro Investor eine maximale Fläche von 15.000 Hektar vor. Das ist eine riesige Fläche. Das entspricht 21.000 Fußballfeldern oder 7-mal der Fläche des Frankfurter Flughafens. Sowas darf nicht passieren, denn da werden ganz schnell die Rechte von den kleinbäuerlichen Gemeinden eingeschränkt. Es wird auch darauf ankommen, dass Investoren nicht nur für den Export produzieren dürfen, denn das ist nicht das, was Hunger bekämpft. Das vernichtet Arbeitsplätze der Bevölkerung und zerstört eben auch sehr oft die Umweltressourcen.
Mit Gertrud Falk von der Menschenrechtsorganisation FIAN sprachen wir über Möglichkeiten, international das Landgrabbing einzuschränken. Und das war die Weltzeit für heute. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und natürlich auch, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, tschüss und machen Sie es gut.